nach so manchen Katastrophen oder großen Unfällen, da, bei denen es zu großem Leid gekommen ist, wird hinterher versucht, es aufzuarbeiten. Ja, wie zum Beispiel bei der jüngsten Flutkatastrophe im Ahrtal. Was ist passiert? Wie konnte es so weit kommen? Hätte die Not verhindert werden können? Wer trägt dabei die Schuld? Wie kann man dafür sorgen, dass so etwas nicht mehr so schnell vorkommt? Solche Fragen werden zu Recht gestellt. Und dann werden die verschiedenen Teile zusammengesetzt und nachverfolgt. Und so eine Untersuchung endet nicht selten mit dem Fazit, es war eine Chronik des Versagens. Was soll das heißen? Es bedeutet, es gibt nicht nur diesen einen Schuldigen, diese eine Ursache, diesen einen Fehler, der zu der großen Katastrophe führte, sondern es war eine ganze Reihe von Fehlern von verschiedenen Personen und Verantwortlichen. Unterschiedliche Sicherheitsmaßnahmen, verschiedene Kontrollorgane haben nicht angemessen reagiert. Und diese Fehler haben sich dann so tragisch miteinander verbunden, dass die Not letztendlich überaus groß wurde. Unseren heutigen Bibeltext in der Serie durch das erste Buch Mose habe ich überschrieben mit Diener, eine Chronik des Versagens. Diener, eine Chronik des Versagens. Schlag doch mit mir auf, 1. Mose Kapitel 34 und wir lesen die Verse 1 bis 12. Erste Mose, Kapitel 34, Abvers 1. Und Dinah, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus die Töchter des Landes zu sehen. Da sah Sichem sie, der Sohn des Hevitas Hamor, des Fürsten des Landes, und er nahm sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Und seine Seele hing an Dinah, der Tochter Jakobs, und er liebte das Mädchen und redete zum Herzen des Mädchens. Und Sichem sagte zu seinem Vater Hamor, nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Und Jakob hatte gehört, dass er seine Tochter Dinah entehrt hatte. Seine Söhne aber waren mit seinem Vieh auf dem Feld, so schwieg Jakob, bis sie kam. Und Hamor, der Vater Sichems, kam heraus zu Jakob, um mit ihm zu reden. Und die Söhne Jakobs kamen vom Feld. Als sie aber davon hörten, fühlten sich die Männer gekränkt und wurden sehr zornig, weil er eine Schandtat in Israel verübt hatte, bei der Tochter Jakobs zu liegen. Denn so etwas hätte nicht geschehen dürfen. Und Hamor redete mit ihnen und sagte, mein Sohn Sichem, seine Seele hängt an eurer Tochter. Gebt sie ihm doch zur Frau und verschwägert euch mit uns. Gebt uns eure Töchter und nehmt euch unsere Töchter und bleibt bei uns wohnen. Und das Land soll offen vor euch liegen. Bleibt, verkehrt darin und macht euch darin ansässig. Und Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern, lasst mich Gunst finden in euren Augen, was ihr mir sagt, will ich geben. Legt mir sehr viel auf als Heiratsgeld und als Geschenk, ich will es geben, so wie ihr es mir sagt, nur gebt mir das Mädchen zur Frau. Ein betrübender Text, nicht wahr? Dieser Text, er wirft auch eine ganze Menge Fragen auf und wir müssen herangehen, wie bei so einer Untersuchung einer Katastrophe. Wir müssen sorgfältig schauen, was hier genau passiert ist und wer mit daran beteiligt war, damit wir sowohl diese historische Begebenheit verstehen, aber auch vor allem die richtigen Schlüsse für unser Leben daraus ziehen. Darum ist der erste Punkt die einfache Versuchung. Zunächst ist die Sache ganz deutlich. Sichem, der Sohn des Anführers in dem Gebiet, sieht Dinah und schändet sie. Er nimmt sie und befriedigt seine Lust an ihr. Dinah war vermutlich etwa 15 oder 16 Jahre alt und sie wurde sexuell missbraucht. Eine grausame und erschütternde Begebenheit. Dieser junge Mann, Sichem, ist definitiv schuldig. Er ist ein Sexualverbrecher. Er hat ein junges Mädchen misshandelt. Sichem geht einfach seiner fleischlichen Versuchung nach. Er sieht sie, er nimmt sie, er liegt bei ihr. Er ist zwar ein Prinz im Ort, aber ein Sklave seiner sündigen Begierde. Sichem ist ein Mann, der einfach der sündigen Versuchung nachgeht, sobald sich die Gelegenheit ihm ergibt. Und damit bringt er großes Leid und Schande an diesem Ort und in die Familie Jakobs. Eine verbreitete, aber leider so einfache Versuchung. Doch mir ist aufgefallen, dass es hier noch eine andere Versuchung gibt, eine andere einfache Versuchung. Nicht zu vergleichen mit der Schandtat Sichems, aber eine Versuchung für uns Leser, die wir diesen Text lesen und unsere Schlussfolgerungen daraus ziehen. Es ist die Versuchung der einfachen Antworten. Gerade mit so einem bedrückenden, so einem erschütternden Text, mit solch einem schweren Thema, tun wir uns schwer. Wir wollen möglichst schnell weitergehen und sagen, okay, ein trauriges Kapitel, eine wichtige Warnung, aber wenn ich diese zwei Lektionen beachte, dann kann mir das nicht passieren und ich kann das Thema abhaken. In der Auslegung dieser Erzählung gibt es mehrere Versuchungen, wie wir es uns zu einfach machen können. Bloß um sich nicht tiefer mit diesem Text zu beschäftigen. Bloß um nicht weiter zu untersuchen, was sollen wir eigentlich aus diesem Text lernen. Aber ich bin mir überzeugt, der Heilige Geist hat diesen Text wesentlich vielschichtiger formuliert, damit wir es uns nicht so einfach machen, sondern diese schwierigen und teilweise demütigenden Erkenntnisse daraus ziehen. Wir müssen den Text also genau betrachten. Zum einen heißt es hier wörtlich, er, Sichem, nahm sie, legte sich zu ihr und beugte oder demütigte sie. Beugen kann ein Hinweis sein auf den Gebrauch von Gewalt. Also, dass er sie vergewaltigte und sich mit physischer Kraft an ihr erging. Und so übersetzen es auch die meisten deutschen Bibeln. Es ist im Text allerdings nicht ganz so eindeutig. Wenn in der Bibel konkret von Vergewaltigung die Rede ist, wird es normalerweise mit dem Wort ergreifen oder packen statt nehmen verdeutlicht. Wie genau dieser Missbrauch stattgefunden hat, lässt unsere Stelle etwas im Unklaren. Auf jeden Fall ist Sichem nicht diese rohe, brutale Bestie, die im Park Frauen überfällt und die Opfer dann wie Abfall zurücklässt, sondern Mose beschreibt direkt nach seiner verwerflichen Tat, und seine Seele hing an Dina, der Tochter Jakobs. Und er liebte das Mädchen und redete zum Herzen des Mädchens. Nun, Sichem ist schuldig. Auch der Hauptschuldige, gar keine Frage. Aber er ist nicht ganz dieser Stereotyp eines Gewaltverbrechers, so ein Schreckensbild des Grauens. Er scheint tatsächlich große Zuneigung gegenüber Dina zu empfinden. Er ist verliebt und versucht, nachdem er bei ihr gelegen hat, ihr Herz zu gewinnen. Er will sie sogar unbedingt heiraten. Sichem wird hier als ein Romantiker beschrieben, der nun versucht, um Dina zu werben. Nun, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass er Dina eventuell auch schon zuvor mehr mit Worten als mit körperlicher Kraft in sein Bett drängte. Aber es ist unsicher. Es bleibt hier ein wenig im Unklaren. Nun, wie dem auch sei, es schmälert nicht seine Schuld. Versteht mich nicht falsch. Es war eine abscheuliche Sünde, die er begangen hat. Aber es ist wichtig zu verstehen, von was für einem Mann hier diese Sünde begangen wurde. Um zu verstehen, vor was für einem Mann uns dieser Text wirklich warnt. Ein Mann, der durchaus romantische Gefühle hegt. Ein Mann, der sogar um die Hand von Dina werben will. Wir machen es uns zu einfach, wenn wir in ihm diesen vernachlässigten Soziopathen sehen, der nur die Form der Gewalt kennt, jeden Abend Ego-Shooter auf der PlayStation spielt und extreme Fantasien pflegt. Denn dann machen wir das, was hier passiert ist, zu einer absoluten Ausnahme, zu einem absoluten Extremfall, der einfach nur sehr, sehr selten vorkommt. Aber Freunde, das ist nicht der Fall. Was wir hier sehen, ist ein Mann, der nach dem äußeren Anschein, wenn man ihn kennt, vielleicht einen ordentlichen Eindruck macht. Und eine weitere Versuchung zu einfacher Antwort ist die scheinbare Lösung. Wir haben uns letzte Woche angeschaut, dass Sichem, der Ort, wo Jakob mit seiner Familie lebt, nur knapp 50 Kilometer von Bethel entfernt war, wo Jakob eigentlich hin sollte nach dem Wort Gottes. Und wisst ihr, was die einfache Versuchung ist? Natürlich, Jakob war am falschen Ort. Wenn er nicht 50 Kilometer vor Bethel Halt gemacht hätte, in Sichem, dieser Stadt der Kananäer, dann wäre diese schreckliche Sache nicht passiert. Neben dem jungen Mann, der genauso heißt wie der Ort Sichem, ist also auch der Ort Sichem schuld. Also wenn wir nur die falschen Orte vermeiden, dann passiert so etwas Böses nicht. Ich habe diese Auslegung erschreckend oft zu diesem Text gelesen. Und natürlich verstehe ich, dass es im Kampf gegen die Sünde auch darum geht, falsche Orte zu vermeiden. Absolut. Aber es ist eine gefährliche und viel zu einfache Lösung, aus diesem Text die Anwendung zu ziehen. Wäre Jakob nicht an diesem Ort geblieben, wäre alles gut ausgegangen. In Richter 19, da lesen wir von einem Mann, der mit seiner Frau auf Reisen ist. Und er vermeidet ausdrücklich, in einer Stadt zu übernachten, wo noch Kananäer wohnen. Und darum zieht er 6 Kilometer weiter zum jüdischen Gibeah. Und dort kommt es zu einer schrecklichen Schandtat. Schlimmer noch als bei Dina. In 2. Samuel 13 wird die Tochter Davids gewaltsam missbraucht. Warum? Weil sie am falschen Ort war? Nein. Sie war im Haus Davids, kümmerte sich um ihren kranken Halbbruder im Palast in Jerusalem. Nach dieser Logik wäre es dann besser gewesen, wenn Jakob in Sukkot geblieben wäre, außerhalb Kanaans. Aber Gott hat Jakob nach Kanaan gerufen, in ein Land, in dem die Kananiter wohnen. Dort sollte Jakob mit seiner Familie leben. Der Kontakt mit den Kananitern war unvermeidbar. Örtliche Isolation war nicht von Gott geboten. Die Patriarchen handelten mit den Kananitern, lebten teilweise unter ihnen, machten Bündnisse. Und das war nicht der Fehler. Allerdings sehen wir deutlich, dass es sowohl Abraham als auch Isaak wichtig war, dass ihre Söhne sich nicht mit den Kananitern verheirateten. Es gab also falsche Verbindungen, aber kein Kontaktverbot. Es gab eine wichtige Grenze, gerade da, wo der Glaube und wo eine geistliche Gesinnung mit einer Rolle spielt. Aber es gab kein Isolationsgebot, keine absolute Abgrenzung. Und das trifft auch für die Gemeinde im Neuen Bund zu. Es ist ein gefährlicher Irrtum, als Christen zu denken, wir können uns einfach isolieren. Wir vermeiden einfach alle sündigen Orte und alle gottlosen Menschen und bleiben für uns. Und dann geschieht uns nichts Böses. Und es gibt einige christliche Kreise, die versuchen, das möglichst so auszuleben. Aber das Problem ist, dann gilt auch der Umkehrschluss. Wenn ein Mädchen zur Sünde verführt wird, wenn ein Junge sündigen Begierden nachgeht, dann meint man, es war der falsche Ort. Es waren die falschen Freunde. Es war das böse Umfeld. Hätte die Familie in all dem Herrn gehorcht, wäre das nicht passiert. Oh, wie gern hätten wir es, dass die Rechnungen in diesem Leben so einfach aufgehen, oder? Aber die Realität auch des geistlichen Lebens ist komplexer. Und mit zu einfachen Lösungen, zu einfachen Antworten, zu einfachen Anklagen verdecken wir, wozu die Schrift uns auch in diesem Text aufruft. Die Sünde ist nicht nur außerhalb, an bösen Orten, nicht nur in gottlosen Menschen. Die Sünde ist in unseren Herzen. Wir tragen die Sünde mit uns. Als Jakob tatsächlich in Bethel wohnte, ein bisschen später, verkauften seine Söhne Josef aus Neid und Hass nach Ägypten und sagten, er sei tot. Wir machen es uns zu einfach und darum sage ich, es ist eine einfache Versuchung, den Mann Sichem allein für schuldig zu erklären oder den Ort allein als die Ursache zu sehen oder sogar Diener als die Hauptschuldige zu bewerten. So manche Kirchenväter warnen mit diesem Text vor der Sünde der Neugierde oder dass Diener offensichtlich nicht genug Hausarbeit zu tun hatte, sodass sie Zeit hatte, sich umzusehen. Grässlich. Grässlich, wenn Frauen übel behandelt werden oder auch angesprochen werden. Und als erstes fragt man, was hatte sie denn an? Hat sie das nicht vielleicht alles provoziert? Es ist eine Versuchung einfacher Antworten, dass man einfach schnell jemanden für schuldig erklären kann. Im Umgang mit solchen schrecklichen Vorfällen sehen wir uns so sehr nach einfachen Lösungen, nach klaren Schuldigen, damit wir diesen Text nicht so sehr an uns selbst und an unser Leben heranlassen müssen. Und damit wir einfach ganz klare Prinzipien haben, die wir behalten und sagen, dann sind wir geschützt. Dann kann all das nicht auf uns zukommen. Aber dieser Text soll dir und dein Herz ansprechen. Zu dir und zu deinem Herzen sprechen. Also lass diese falschen, vermeintlichen, einfachen Lösungen einmal beiseite. Und stell dich der ernsten Warnung des Wortes Gottes. Die einfache Versuchung. Zweitens, die vernachlässigte Verantwortung. Und Dinah, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Da sah Sichem sie, der Sohn des Hevitas Hamor, des Fürsten des Landes. Dinah ging nicht aus, die Söhne des Landes zu sehen. Sie war nicht auf der Suche nach einem Flirt, sondern wollte vermutlich Mädchen in ihrem Alter kennenlernen. Zu Hause waren viele Jungs, viele Brüder. Dinah will sehen, was die Mädchen aus Sichem so machen. Vielleicht, was sie anziehen, was gerade die aktuelle Mode ist, was man eben so macht als Mädchen. Und diese Neugierde ist in sich selbst keine Sünde. Aber es war damals ein absolutes Tabu für Mädchen in der Zeit und Kultur, alleine in einer fremden Stadt umherzugehen. Und hier finden wir den ersten großen Fehler. Nicht die Tatsache, dass Dinah das Leben der Mädchen in Sichem sehen wollte, sondern dass sie es unbegleitet tat. Dass sie schutzlos, ohne Begleitung hinging. Wie kommt es? Hat Dinah sich heimlich rausgeschlichen? Durchaus möglich. Hat sie ihre Eltern getäuscht? Gut denkbar. Ihr Mädchen und Jungs, neugierig zu sein, etwas zu lernen, etwas verstehen zu wollen, ist nicht verkehrt. Ja, oftmals ist es hilfreich und dienlich. Aber eure Neugierde darf euch nicht dazu verführen, eure Eltern anzulügen oder sie zu hintergehen. Sagt nicht, ich gehe nur zu einem Freund, dabei geht ihr auf eine Party. Sagt nicht, ich spiele nur Fußball, dabei wollt ihr euch irgendwie mit Freunden etwas anschauen, von dem ihr wisst, meine Eltern sind dagegen. Ich habe als Kind auch so gedacht. Meine Eltern sind so streng, nie erlauben sie uns was. Alle anderen dürfen das doch auch. Und ich glaube, Dinah hat auch so gedacht, als sie nach Sichem ging. Und es ist sehr, sehr schlimm ausgegangen. Sie hat es hinterher bitter bereut, dass sie ihre eigene Kraft überschätzt hat, dass sie dachte, sie kann einfach alleine sich den Herausforderungen dieses Lebens stellen. Und ich bin meinen Eltern heute für vieles dankbar, worüber ich mich früher geärgert habe. Ich weiß, dass ich einen Schutz dadurch mitbekommen habe. Lasst eure Eltern euch begleiten in diesem Leben. Das ist wichtig, das hilft euch. Eure Eltern können euch nicht vor allen Problemen schützen. Leider auch nicht vor jeder Dummheit. Aber in sehr vielen Bereichen können sie euch helfen, klug und weise zu sein und angemessen den Herausforderungen des Lebens und neuen Erfahrungen zu begegnen. Und darum meint es Gott wirklich gut mit euch, wenn es heißt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Ihr Kinder, ihr Teenager, Jugendlichen, es gehört zu eurer Verantwortung vor Gott, euch euren Eltern unterzuordnen. Doch hier im ersten Vers finden wir eine interessante Bezeichnung. Diener, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte. Das kommt in der Bibel nur sehr selten vor, dass jemand zuerst mit dem Namen der Mutter vorgestellt wird. Und es gibt zwei mögliche Gründe für die Erwähnung von Lea. Entweder macht der Geist Gottes hier darauf aufmerksam, dass Lea als Mutter die Aufsicht über Diener hatte. Während die Männer tagsüber arbeiteten, waren die Frauen daheim und achteten eben auch auf die Kinder. Wäre es nicht vor allem Leas Aufgabe gewesen, ein Mädchen von 15 oder 16 Jahren zu begleiten und die neuen aufkommenden Gefühle und Veränderungen, die in diesem Alter dazukommen, zu verstehen, richtig einzuordnen? Nun, die zweite Möglichkeit ist, dass Lea erwähnt wird, weil Jakob Lea weniger liebte als ihre Schwester Rahel. Ihr erinnert euch, der Vater der beiden hatte Lea als ältere Schwester dem Jakob ungewollt und hinterhältig aufgezwungen, sodass er nicht nur Rahel zur Frau bekam, sondern eben auch Lea. Und die Verhältnisse in der Familie Jakobs waren sehr schwierig. Es gab Neid zwischen den Frauen, Konkurrenzdenken, Missgunst, Streit. Und offensichtlich zeigte der Vater Jakob auch mehr Liebe zu Josef, dem Sohn Rahels, als zu den Kindern, die Lea und die beiden anderen Nebenfrauen ihm geboren hatten. Dina gehörte eben zu den Kindern Leas. Und das ist vielleicht ein Hinweis, warum Jakob als Vater seine eigene Verantwortung gegenüber Dinern nicht so ernst nahm, wie er es sollte. In Vers 5 heißt es, und Jakob hatte gehört, dass er sich um seine Tochter Dina entehrt hatte und seine Söhne waren mit seinem Vieh auf dem Feld, so schwieg Jakob, bis sie kamen. Jakob wirkt hier völlig passiv, fast teilnahmslos. Er schweigt, er reagiert kaum auf das, was passiert ist. Als er einige Zeit später von dem möglichen Tod Josefs hört oder sein anderer Sohn Rahels, Benjamin, in Gefahr gebracht wird, da reagiert er heftig, in großer Trauer, in großen Emotionen, in erbitterter Klage. Bei hier, bei Dina, schweigt er. Er bleibt fast völlig untätig, als würde es ihm nicht so sehr beunruhigen, was passiert ist, als wäre es ihm nicht so wichtig. Dabei ist Jakob als Vater verantwortlich für seine Kinder. Nochmal, wir können in diesem Leben die Kinder nicht vor allem Schmutz und jeder Krankheit und Unreinheit in dieser Welt bewahren. Aber das Wort Gottes ruft gerade uns Väter dazu auf, aktiv einzustehen für die Familie. Ein Vater, der sich nicht um seine Kinder kümmert, dem die Angelegenheiten der Familie egal sind, der gedanklich nur mit seiner Arbeit beschäftigt ist, mit seiner Karriere, ist ein ungehorsamer Mann, der die Rolle nicht ausfüllt, die Gott ihm zugeordnet hat. Gott hat nicht nur den Kindern Respekt und Unterordnung gegenüber den Eltern geboten, sondern auch gerade den Vätern befohlen, ihre Kinder in Liebe und Zucht aufzuziehen. Väter haben eine Verantwortung, eine geistliche Verantwortung in der Familie. Und das eine hängt mit dem anderen zusammen. Die Kinder sollen sich unterordnen, damit die Eltern ihre Rolle einnehmen können. Zum Segen für die Familie. Und Jakob ist ein trauriges Beispiel eines Vaters, der seine Verantwortung vernachlässigt in dieser Situation. Nicht nur, weil sie in Sichem wohnten, anstatt in Bethel. Das ist auch ein Fehler, aber nicht der Hauptgrund für das, was hier passiert ist. Schwerer wiegt die teilnahmslose Weise, wie Jakob seine Rolle als Vater vor allem gegenüber den Kindern ausübt, die er offensichtlich weniger liebt. Mit Josef und mit Benjamin war er später viel achtsamer als mit den anderen Kindern. Vernachlässigte Verantwortung. Sowohl Lea, aber auch vor allem Jakob waren in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass Dina nicht alleine, nicht schutzlos, nicht naiv und nicht zu sorglos in die Gesellschaft der Kanaaniter gerät. Übertragen gilt das auch für uns. Als Eltern können wir unsere Kinder nicht davon abhalten, zu sehen, was in dieser Welt ist. Wir wünschten es vielleicht manchmal. Aber wir können dafür sorgen und dabei helfen, dass sie das, was sie sehen, richtig einordnen und verstehen können. Ja, es wird so manche traurige Erlebnisse geben. In der Konfrontation mit dieser Welt, mit dieser gefallenen Welt. Aber unsere Aufgabe ist es, sie zu unterweisen im Wort Gottes, in der biblischen Lehre, in dem christlichen Weltbild, unseren Kindern zu helfen, die Dinge, die sie sehen, richtig einzuordnen. Zu lernen, damit umzugehen. Und wir müssen Zeit und Kraft aufwenden und sie in manchen Bereichen ernsthaft begleiten. Das betrifft sicherlich die Schule und was dort gelehrt wird. Aber auch andere Veranstaltungen oder die Suche nach Freundschaften und Kontakten. Das ist nichts, was einfach von alleine richtig läuft. Wo man einfach sagen kann, ach, das wird schon gut gehen. Familien, wir sind in der Verantwortung. Missachtet nicht eure Verantwortung in den täglichen Herausforderungen dieses Lebens. Ihr Kinder, achtet darauf, was sich euer Herz wünscht. Wenn ihr seht, was in der Welt ist, wenn ihr seht, was eure Freunde macht, achtet mal darauf, wie euer Herz darauf reagiert. Wohin führt dich deine Neugierde, deine Wünsche, deine Sehnsucht? Was siehst du in dieser Welt und denkst, das muss ich unbedingt haben? Und kannst du damit zu deinen Eltern kommen? Kannst du damit mit deinen Eltern sprechen? Und ihr Erwachsenen, helft denen, die schwach sind, die Dinge noch nicht so überblicken können, wie sie meinen. Dina war 15 oder 16 Jahre alt. In dieser Zeit wird von Mädchen und Jungen emotional enorm viel verlangt. Sie müssen oft mehr Eindrücke und Probleme verarbeiten, als sie es wirklich in ihrer eigenen Kraft und Reife bewältigen können. Ihr Eltern, helft euren Kindern in diesem Leben. Vertraut nicht auf einfache Lösungen. Ich fürchte, die gibt es in dem Bereich der Erziehung eh nicht. Diese einfachen Lösungen. Nehmt die Hilfen und Prinzipien des Wortes Gottes ernst und schaut auf jedes Kind individuell. Was braucht mein Sohn? Was braucht meine Tochter in dieser Situation für Beistand, für Zurechtweisung, für Gnade, für Mitgefühl, für Schutz, für Aufmerksamkeit, für Disziplin? Und gebt damit ein Vorbild. Auch für andere Väter und Mütter in dieser Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo gerade in der Pädagogik so viel durcheinander läuft. Als Christen können wir auch hier ein gutes Zeugnis geben, das gesehen wird. Wenn Liebe und Vertrauen und Geborgenheit in der Familie herrschen, das kann auffallen. Positiv auffallen. Weil Kinder und Eltern die Rolle einnehmen, die Gott zum Segen der Familie bestimmt hat. Keine einfache Lösung, aber eine Aufgabe, die Gott uns stellt. Und ich sage es öfters, aber nicht nur die Erziehung, sondern auch die Ehe der Eltern spielt hier eine Rolle. Eine gewichtige Rolle. Jakobs Verhältnis zu Lea schwächte die ganze Familie und alle Bereiche darin. Lebt in heiliger Verantwortung in den Beziehungen, in die Gott euch gestellt hat. Und drittens, die überhebliche Verschleierung. Während Jakob, der Vater Dinas, hier sehr passiv und teilnahmslos ist, ist Hamor hingegen, der Vater Sichems, sehr aktiv und involviert. Und Sichem sagte zu seinem Vater Hamor, nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Hamor war der Fürst des Landes, Er war der Herrscher über den Ort und die angrenzenden Gebiete. Hamor hatte etwas zu sagen. Er war verantwortlich für den Frieden und für die Sicherheit in der Stadt. Und sein eigener Sohn missbraucht nun die Tochter des Volksstammes, die sich in Sichem gerade niedergelassen hat. Und Hamors Sohn wünscht sich, dass Dina seine Frau wird. Und er fordert von seinem Vater: Nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Und Hamor folgt der Aufforderung seines Sohnes. Und er beginnt mit Jakob und seinen Söhnen, die gerade eintreffen, zu verhandeln. Er versichert der Familie Jakobs, wie echt die Gefühle Sichems für Dina sind. Seine Seele hängt an eurer Tochter, sagt er. Er liebt sie wirklich von ganzem Herzen. Das ist doch wunderbar, oder? Kann man sich denn noch irgendwie mehr wünschen als solch eine Romantik? Hamor macht außerdem das Angebot: Wenn Sichem und Dina heiraten, dann kann das der Beginn einer völligen Vereinigung der Völker sein, was Jakobs Familie mehr Sicherheit und Freiheit im Land bieten würde. Sie wären volle Bürger und könnten all die Privilegien genießen. Und daraufhin meldet sich auch der Junge selbst zu Wort. Und Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern: Lasst mich Gunst finden in euren Augen, was ihr mir sagt, will ich geben. Legt mir sehr viel auf als Heiratsgeld und als Geschenk. Ich will es geben, so wie ihr es mir sagt. Nur gebt mir dieses Mädchen zur Frau. Er ist bereit, einen ordentlichen Brautpreis zu bezahlen. Sie sollen einfach ihren Preis nennen. Dann hat Jakobs Familie auch einen wirtschaftlichen Gewinn aus der ganzen Sache. Nun, was fällt euch auf hier? Weder im Gespräch zwischen Sichem und seinem Vater Hamor, noch in dem Gespräch zwischen den beiden mit Jakob und seinen Söhnen, wird in irgendeiner Weise von Sünde oder von Schuld gesprochen. Kein einziges Wort von dem, was geschehen ist. Was Sichem hier getan hat, wird einfach übergangen. Es wird versucht zu verschleiern oder durch soziale und wirtschaftliche Vorteile abzudecken, wieder gut zu machen, ohne es ansprechen zu müssen. Wir kehren einfach den Mantel des Schweigens darüber. Wir kehren es einfach unter den Teppich. Wir finden schon eine Lösung. Keine Entschuldigung. Keine Bitte um Vergebung. Keine Strafe für Sünde. Und das ist sinnbildlich für eine gottlose Gesellschaft. Ja, die beiden hatten vorehelichen Verkehr. Aber sie lieben sich doch. Und schaut mal, dieser Mann ist eine gute Partie. Er scheint doch ganz pflichtbewusst zu sein. Er hat eine gute Ausbildung. Er hat bald eine gute Arbeit, wo er gut verdienen kann. Er wird die Frau gut versorgen können. Und kein Wort von Schuld. Kein Wort von Sünde. Es wäre Hamors Aufgabe gewesen, seinen Sohn deutlich zu ermahnen und zu bestrafen, sowohl als Vater als auch als Fürst des Ortes. Doch die Sünde wird überhaupt nicht angesprochen. Oh, ihr Väter, die lieber die coolen Kumpel ihrer Söhne sein wollen und sich von den verzogenen Prinzen benutzen lassen, anstatt sie zur Verantwortung zu ziehen. Sie sind ein großer Schaden in dieser Welt. Männer, die nicht mehr in der Lage sind, für Gerechtigkeit zu sorgen, in ihrem eigenen Haus. Jakob erfüllte seine Rolle nicht richtig, aber Hamor eben auch nicht. Sie sind so völlig unterschiedlich, völlig entgegengesetzt und beide völlig falsch. Es ist das eine, dass Sünden begangen werden und etwas anderes, wie dann im Nachhinein mit Sünde umgegangen wird. Eine Gesellschaft, die Sünden nicht anspricht, nicht wahrnimmt, nicht aufdeckt, die Schuldigen nicht konfrontiert und zur Rechenschaft zieht, sondern zudeckt und wegerklärt und rechtfertigt oder durch Deals und Verhandlungen beschwichtigt, ist unglaublich krank und es fördert die Sünde. Es fördert die Sünde. Denn der Nächste sieht, Sichem ist gut davongekommen. Dann kann ich es auch machen. Dann scheint es ja nicht so schlimm zu sein. Und wir sehen genau diese Entwicklung in unseren Tagen. Genau diese Entwicklung. Das, was vor ein paar Jahrzehnten noch völlig verwerflich war, ist heute absolut gängige Praxis. Egal, ob Sichem Diener Liebeslieder singt oder Rosen kauft, ob er nachts von ihr träumt oder eine noch so große Karriere vor sich hat und viele Reichtümer, dieser Mann hat keine Moral. Er nimmt sich, was er gerade will, und sein Vater unterstützt ihn auch noch mit seinem Einfluss und seinen Mitteln. So erzieht man Männer, die keine Pflicht, keine Tugend, keine Disziplin, keine Verantwortung kennen, sondern nur ihrem Herzen folgen. Kann denn Liebe Sünde sein? Es gibt keine Beständigkeit, keine Sicherheit, keine Treue, keine Zuverlässigkeit ohne Moral. Ohne dieses Verständnis davon, dass es gut und böse gibt, dass es richtig und falsch gibt. Und es gibt keine Moral, wenn Sünde nicht mehr Sünde genannt wird, sondern nur ein Ausrutscher, ein kleiner Fauxpas, ein Missgeschick. Sünde muss in dieser Welt angesprochen und behandelt werden, sowohl in den Familien als auch in der Gesellschaft. Selbst Jakob spricht nicht an, was seiner Tochter angetan wurde. Dabei erklärt Mose in Vers 5, und Jakob hatte gehört, dass er Sichem, seine Tochter Dina, entehrt hatte. Dina wurde entehrt. Wörtlich heißt es, sie wurde verunreinigt, sie wurde beschmutzt. Das ist hier keine egoistische Perspektive von Männern, die meinen, Frauen seien ihr Eigentum. Das ist die Perspektive Gottes. Dina wurde beschmutzt. Dina wurde durch diese Sünde Sichems verunreinigt. Sünde verunreinigt nämlich. Es macht nicht nur den Körper unrein, sondern es verdreckt die Seele. Das Denken, das Fühlen, das Reden, den Willen. Es wird schmutzig. Sünde beraubt uns der Reinheit und des ehrenvollen Standes, den wir nicht nur vor den Menschen, sondern eben auch vor Gott haben sollten. Und wie gesagt, es ist nicht ganz klar, ob Sichem Diener zu dieser Sünde mit Gewalt zwang oder sie durch süße Worte überredete. Natürlich macht Gewalt die Situation noch viel schwerer. Aber es ist wichtig zu sehen, vorehelicher Verkehr ist in beiden Fällen eine Beschmutzung und Entehrung in den Augen Gottes. Es war definitiv Missbrauch, also ein falscher und ein unrechter Gebrauch der von Gott geschaffenen Sexualität, die er für Mann und Frau innerhalb der Ehe vorgesehen hat. Mensch, rede dir nicht ein, deine Taten seien nicht so schlimm. Es war doch alles freiwillig. Nein, euer Wille war nicht frei, sondern durch und durch sündig. Wir müssen sexuelle Sünden beim Namen nennen. Unzucht und Hurerei und Ehebruch. Das ist Missbrauch. Es ist Misshandlung in den Augen Gottes. Ohne dass ich in irgendeiner Weise die schlimmen Schicksale vergewaltigter Frauen relativieren will. Was dem Ganzen noch eins draufsetzt. Ganz und gar nicht. Aber die Sünde ist weiter zu fassen als nur die schlimmsten Extreme. Diese Sünde geht weiter. Sie geht tiefer. Und sie betrifft uns als Gesellschaft viel mehr, als wir es vielleicht wahrhaben wollen. Sichems Sünde wird beschrieben wie die Sünde Evas. Erst sehen und dann nehmen. Und als die Nachkommen Seths, die Töchter Kains, begehrten, da heißt es auch, sie sahen und nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Die Sünde Adams und Evas führte zur Vertreibung aus dem Garten Eden. Die Sünde der Sethiten, der Söhne Gottes, führte zur Sintflut, zu einer Flut des Gerichts. Und wir lesen auch von den Gefühlen der Brüder Dinas. Sichems Tat war eine Sünde. Er sah und nahm, was ihm nicht zustand. das, was Gott ihm verboten hatte. Und wir lesen hier von den Gefühlen der Brüder Dinas in Vers 7. Und die Söhne Jakobs kamen vom Feld. Als sie aber davon hörten, fühlten sich die Männer gekränkt und wurden sehr zornig, weil er eine Schandtat in Israel verübt hatte, bei der Tochter Jakobs zu liegen, denn so etwas hätte nicht geschehen dürfen. Diese Männer sind völlig entrüstet. Das Wort, das hier mit gekränkt übersetzt wird, es kommt nur in einer einzigen Stelle noch in der Bibel vor. Nämlich als Gott den moralischen Verfall der Menschen zur Zeit Noahs sieht. Und es heißt, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Sünde ist abscheulich. Und die Söhne Jakobs sind zu Recht gekränkt. Ja, es ist die einzig angemessene Reaktion auf die Sünde. Sie werden zornig und gekränkt und betrübt. Ja, sie sagen, es ist eine Schandtat in Israel. Hier identifizieren sich die Söhne Jakobs zum ersten Mal mit dem Namen Israel. Sie bezeugen unter diesem Nachkommen Jakobs im erwählten Volk Gottes, wiegt diese Sünde schwer. Es ist eine Schande, eine Entehrung, eine Beschmutzung, die kränkt, die erzürnt. So etwas hätte nicht geschehen dürfen. Das ist keine Kleinigkeit. Ein abscheuliches, ein verwerfliches Unrecht. Sichem und Hamor verschleiern die Sünde überheblich. Sie denken, sie können sich einfach daraus loskaufen, durch Geschenke, durch Versprechungen, als wäre nichts passiert. Sie wollen sich dieser Sünde gar nicht stellen. Sie wollen einfach nur irgendwie einen Handel treiben. Und Jakob schweigt. Doch Gott nimmt Sünde ernst. Es betrübt ihn in sein Herz hinein. Gott selbst ist zornig über Sünde. Und diese Begebenheit soll uns nicht nur vor Männern wie Sichem warnen, sondern auf unserem Rücken, auf deinem und meinem, liegt schmutzige Schuld der Sünde. Und du und ich, wir sind so leicht versucht, sie kleinzureden, sie zu rechtfertigen, sie zu versuchen, unsere guten Seiten zu betonen, es irgendwie zu kaschieren durch das, was wir doch richtig gemacht haben, im Nachhinein es irgendwie besser aussehen zu lassen. Aber Gott kennt deinen unzüchtigen Blick, deine unreinen Worte, deine respektlose Haltung, deine egoistische Überheblichkeit. Und es kränkt Gott. Jede Sünde ist eine Schandtat. Nicht nur die extremsten und die schlimmsten, wo selbst Leute in dieser Welt entrüstet sind, ja selbst das, was in unserem Land schon gar nicht mehr als Sünde gezählt wird, wie Unzucht oder Ehebruch oder Pornografie. Es ist Sünde. Es beschmutzt. Es betrübt. Es erzürnt. Und dieser Text, er ruft uns auf, uns zu fragen, bist du anders als Sichem und Hamor im Umgang mit deiner Begierde und mit den Konsequenzen deiner Sünde? Mit deinen eigenen Sünden gehst du anders um als Sichem und Hamor? Sünde kann niemals durch Geld oder soziale Abmachungen bereinigt werden. Wir können es nicht einfach wegkehren. Und nein, für den Schmutz und für die Entehrung der Sünde, nicht nur der sexuellen, sondern jeder Lüge und jeder Gewalttat und jeder Verleumdung und jeder falschen Gier und jeder Form von Neid und falschem Hass, gibt es nur eine Möglichkeit, wie die Sünde wirklich bedeckt und bereinigt werden kann. Nur eine einzige Möglichkeit. Und es mag euch erschrecken, aber es ist tatsächlich durch eine Verbindung wie einer Hochzeit. zwischen Übeltäter und Beschädigtem. Aber nicht der Übeltäter wirbt um diese Hochzeit, sondern der Beschädigte. Gott selbst, der durch die Sünde von den Menschen, von uns Menschen, gekränkt wurde, erzürnt wurde, der das Recht hätte, wie bei der Sintflut, die ganze Erde zu richten und zu vernichten. Er ist Mensch geworden in Jesus Christus. Er hat ein völlig reines Leben geführt. Der einzige Mensch, der niemals gesündigt hat, der durch nichts beschmutzt wurde. Doch er gab sein Leben hin. Er opferte sich selbst. Und die Bibel sagt, für seine Braut. Für die Gemeinde. Für Sünder. Er bezahlt mit seinem Blut für die Sünden der Gläubigen, die er in seiner Gemeinde zusammenruft und die er seine Braut nennt, mit der er sich verbindet. Es kommt nicht zu einer Hochzeit zwischen Diener und Siechem. Wir werden das beim nächsten Mal uns anschauen. Und in diesem Fall ist es auch besser so. Aber die Bibel spricht von einer geistlichen Verbindung zwischen der Gemeinde Jesu Christi und Christus selbst, die mit einer Hochzeit verglichen wird. Und nur durch die enge und persönliche Verbindung zu Jesus Christus finden wir Vergebung der Sünden. Nicht dadurch, dass die Sünden klein geredet werden oder dass sie irgendwie vertuscht werden oder dass irgendwelche heimlichen Deals gemacht werden. Nee, Gott straft jede Sünde. Oh, Gott ist ein Vater, der die Sünden straft. Gott ist ein gerechter Richter, ein rechter König, der Ungerechtigkeit nicht duldet, der Schandtaten nicht duldet. Aber es gibt diesen einen Weg. Bekenne deine Schuld. Glaube an den Herrn Jesus. Und du findest Vergebung für all deine Sünden und Reinigung von all deiner Beschmutzung. Durch das stellvertretende Opfer Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Gott hat Christus büßen lassen. Er hat ihn bezahlen lassen. Er hat ihn gestraft für unsere Sünde. Das ist die einzige Form der Vergebung. Die einzige Weise, wie diese Sünde bereinigt werden kann. Gott lässt keine einzige Sünde ungestraft, aber er bietet an, kommt zu mir, bekennt eure Sünden, bittet um Vergebung, glaubt an Jesus Christus und ihr werdet liebevolle Vergebung erfahren und echten bleibenden Frieden in Ewigkeit. Und er wird euch seinen Geist geben, der euch reinigt, durch und durch und heiligt, sodass ihr in dem leben könnt, was vor ihm wohlgefällig ist. Dazu helfe uns Gott. Amen.